Hallo, hier ist Ulrike mit der 67. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los ist im Garten und ich berichte von Tops und Flops. Heute geht es zunächst um Hörerfeedback und einen Hinweis auf eine Abstimmung über bzw. eine Umfrage der EU zur Landwirtschaft. Dann geht es unter anderem um meine Erfahrungen bei der Jungpflanzenaufzucht. Und es geht darum, was so los ist im Garten, mit Hinweis auf den phänologischen Kalender, Vollfrühling und was jetzt so anliegt im Garten Ende April. Und mit ein bisschen Ausblick auf den Mai. Erstmal möchte ich mich aber über einen Kommentar von Anja bedanken auf podspot.de. Anja schreibt, dass sie den Podcast gerne hört und gibt vor allem einen sehr interessanten Hinweis im Anschluss an die Folge, die ich unter anderem über Glyphosat gemacht habe. Und zwar macht die EU momentan bis zum 2. Mai tatsächlich eine Umfrage unter allen EU-Bürgern, wo gefragt wird zur Meinung über die EU-Landwirtschaft. Und NABU und BUND haben ihre Mitglieder schon aufgefordert, da mit abzustimmen und auch ein paar Abstimmungserleichterungen ins Netz gestellt. NABU zum Beispiel unter www.nabu.de/abstimmen. Und ich möchte diesen Hinweis von der Anja gerne weitergeben, weil das ist echt wichtig, weil man hat hier die Gelegenheit, einmal seine Meinung zu äußern über die EU-Landwirtschaft. Die Meinung der EU-Bürger und auch der Bauern insbesondere werden hier erhoben und werden zumindest dann einfließen, in welchem Ausmaß ist natürlich unklar, in weitere Empfehlungen zur EU-weiten Landwirtschaft. Und hier ist ein Kurswechsel wichtig oder angesagt. Mir ist auch bei diesem Glyphosat-Thema klar geworden, dass die Landwirte mit der jetzigen Politik unter Sachzwängen sind und teilweise diese Pestizide nahezu einsetzen müssen, weil das derzeitige System verteilt das Geld schlicht nach Flächengröße. Und dadurch wird ein Sog zu immer größeren Betrieben geschaffen. Das Höfesterben hat damit zu tun. Immer größere Flächen werden in Monokultur bewirtschaftet. Die Landwirtschaft wird immer intensiver und das wird zurzeit mit EU-Steuergeldern subventioniert. Da ist ein Kurswechsel dringend nötig. Der NABU fordert hier unter anderem, dass stattdessen statt der schieren Flächengröße stattdessen Naturschutz und Tierwohlleistungen subventioniert werden müssen. Im Moment hat die jetzige Politik katastrophale Folgen. Die Arten sterben weg. Grundwasser ist teilweise massiv mit Nitrit belastet. Die Landwirte versuchen, das Äußerste rauszuholen mit immer mehr Pestizideinsatz. Und stattdessen sollte halt dezentral gefördert werden und Fördergelder fließen in Richtung von Bauern, die halt die Randstreifen und Blühstreifen stehen lassen, die Hecken stehen lassen und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr euch dafür einsetzen wollt, dann gebt doch einfach da auch eure Meinung ab. Je mehr da mitmachen, desto besser, weil wenn das wenig Resonanz hat, dann könnte das so verstanden werden, wie interessiert die Bürger eh nicht, wir machen, was wir wollen und das können wir nicht wollen. Also beteiligt euch da gerne. Der BUND und der NABU, die haben da Abstimmungserleichterungen ins Netz gestellt. Und lieben Dank nochmal an Anja für diesen wichtigen Hinweis und auch für die nette Rückmeldung zu dem Podcast. Dankeschön. Jetzt aber zur aktuellen Gartenlage und zum aktuellen Wetter. Es war ja ordentlich kalt in letzter Zeit. Ich nehme diese Folge am Mittwoch, dem 19.04. auf und es wird vor Nachtfrösten gewarnt. Es war ja Ende März, Anfang April teilweise schon ziemlich warm, bis zu 20 Grad. Und das hatte zur Folge, dass alles super blüht. Im Moment, am 19.04. blühen bei mir im Garten der Süßkirschenbaum, die Apfelbäume und auch der Flieder ist kurz vorm Blühen, sodass man jetzt oder dass ich jetzt zittern kann, wie stark der Frost wird. Es könnte schon sein, dass es da Schäden gibt an der Obstblüte. Mein Garten, der befindet sich ja im Rheinland. Von daher wird der Frost nicht so stark sein wie in den Mittelgebirgen. Ich kann also hoffen, dass die Äpfel das bei mir überleben. Die Obstbauern in ungünstigeren Lagen sind da nicht so gut dran. Ich werde mich also auf die Maßnahmen beschränken, dass ich das, was ich jetzt vorgezogen habe, reinhole nachts, das sind Tomaten, Pflänzchen, Kürbisse und so weiter, dass ich die Kartoffeln angehäufelt habe. Die gucken schon raus bei mir. Ich habe Ende März die vorgekeimten Kartoffeln gesetzt und das dauert dann in der Regel nicht lange, dass die Pflänzchen rausgucken. Das Anhäufeln jetzt schützt sie aber vor dem Frost, weil da sind sie ja dann wieder in der Erde drin. Und wenn man jetzt schon Pflanzen gepflanzt hat, dann kann man sich damit behelfen, dass man die mit einem Schutzvlies bedeckt gegen den Frost. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Frost nicht so stark wird. Es ist so, dass die Vorhersage schon etwas gemildert ist für das Rheinland. Statt -3 Grad soll es jetzt -1 Grad werden. Wobei, je nachdem, das in Bodennähe stärker sein kann, der Frost. Ich habe gehört, dass je nachdem dann Blüten betroffen sind, die sich in Bodennähe befinden, eher als die weiter oben. Und es ist so, dass vor allem voll aufgeblühte Blüten da am empfindlichsten sind. Wenn die Blüten noch so in so einer Kolbenform geschlossen sind, dann halten sie -2 Grad Frost aus. Wenn sie noch ganz grün sind, also Knospen nur sind, dann noch mehr bis -4 Grad oder 5 Grad. Aber die voll aufgeblühte Blüte, die kann es dann schon mal ereilen und die ist dann hin. Bei mir könnten das halt Kirschen und Äpfel jetzt leider sein. In gewerblichem Anbau hilft man sich ja teilweise, die Blüten dann zu vereisen. Die werden dann beregnet mit Wasser, weil der Prozess des Gefrierens an sich anscheinend irgendwelche Wärme freisetzt und diese paar Grad dann schon darüber entscheiden können, ob es Äpfel gibt oder nicht. Ich habe auch im Internet gesehen, dass teilweise Weinbauern dann Feuer auf ihren Weinbergen machen, um die Weinreben zu schützen. Ja, ich kann einfach nur die Daumen drücken, dass das glimpflich ausgeht. Spätfröste kann es ja geben, bis Mitte Mai sogar. Im Moment ist es so, dass alles auch teilweise ordentlich früh blüht, meinem Gefühl nach etwas früher wie normal, sodass dieser Frost halt schon jetzt böse Folgen haben könnte, je nachdem, wo der Garten liegt, den man hat. Ja, es versteht sich von selbst, dass man eben frostempfindliche Kübelpflanzen, die man schon raus hat, wieder reinholt und soweit man das machen kann, Sachen abdeckt. Was ich eigentlich im Moment mit noch mehr Sorge betrachte, ist die Dürre, die herrscht. Es hat ja seit 3 bis 4 Wochen oder sogar noch etwas länger nicht mehr so richtig am Stück mal geregnet, sodass es doch schon ordentlich trocken ist im Garten. Hier im Rheinland hat es halt vor 5 Wochen einen 1-, 2-, 3-tägigen Dauerregen gegeben, sodass der Boden noch eine ganz gute Feuchtigkeit hatte. Das dünnt aber langsam aus. Und man kann das ganz gut beobachten. Im Internet gibt es eine Seite, die heißt Dürremonitor Deutschland. Das ist eine Seite vom Helmholtz-Institut. Da kann man deutschlandweit sehen, wie trocken es ist. Ja, ganz interessant. Für das Rheinland wird hier eine moderate Dürre angegeben. Finsterer sieht es zum Beispiel im Süden von Deutschland aus und in den Mittelgebirgen im Bergischen Land scheint es eine extreme Dürre inzwischen schon zu geben. Also der Klimawandel läuft. Man kann sich da nur überraschen lassen, wie es weitergeht. Und das Beste hoffen. Es hat Aprilwetter, es gibt immer mal wieder ein paar Schauer, auch Graupelschauer. Es ist recht frisch, aber die Menge des Regens hat bislang nicht gereicht, diese Dürresituation in vielen Teilen Deutschlands nachhaltig zu beenden. Wen das interessiert, einige Wetterseiten, zum Beispiel wetter.de, haben auch Bodenfrostvorhersagen ins Internet gestellt. Ich gucke da gerade die Bodenfrostvorhersage für heute am Mittwoch und morgen. Für das Rheinland hat sich das doch abgeschwächt, die Vorhersage. Da werden nur 0 Grad vorhergesagt. In den Mittelgebirgen und teilweise im Süden ist es aber mehr. Aber das hört sich schon nicht so schlimm an wie die Vorhersagen vor 2-3 Tagen. Ja, vielleicht kommt man ja noch glimpflich davon und es gibt doch Äpfel und Kirschen. Das wäre zu hoffen. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns jetzt im Vollfrühling. Der Anfang vom Vollfrühling wird angezeigt durch Blühbeginn von Apfel, Flieder, Goldregen, Blattentfaltung bei Stieleichen und der Vollblüte von Süßkirschen und Löwenzahn. Der Vollfrühling ist jahreszeitlich meistens von Mitte April bis Ende Mai. Das Ende wird angezeigt von der Blüte der Himbeeren und dem Blühbeginn vom Wiesenfuchsschwanz. Ja, bevor ich zu den Gartenarbeiten draußen komme, wollte ich noch berichten von dem Pflanzenvorziehen, weil mir das wirklich viel Freude gemacht hat. Ich hatte ja erzählt, dass ich das dieses Jahr das erste Mal wieder gemacht habe, nachdem ich da so Zeitraffer-Videos im Internet gesehen habe von keimenden und wachsenden Pflanzen. Und ja, das ist wirklich toll. Ich hatte also einen vollen Erfolg mit dem Anziehen von Tomaten. Da hat echt jedes Samenkorn gekeimt und aus jedem ist ein Pflänzchen geworden. Ich habe dann jetzt recherchiert, dass das auch so ist oder bekannt ist von Tomaten, dass da der Erfolg relativ sicher ist. Und es hat sich hier sehr bewährt, dass ich dieses Foliengewächshaus angeschafft habe. Es ist so, dass es gut ist, wenn man die Pflanzen, nachdem die gekeimt sind, vor allem von einer Souterrain-Wohnung schnell rausschafft in ein geeignetes Gewächshaus, weil die halt Licht brauchen, um dann stabil weiterzuwachsen. Sonst werden die ganz spillerig und vergeilen, wie der Fachausdruck heißt. Sind dann einfach viel zu anfällig in dem Bedürfnis nach Licht, wachsen die dann ganz dünn und hoch. Das passierte nicht in diesem Foliengewächshaus, wobei das heute so ist, dass ich die nachts halt dann reinholen werde, weil ich doch ein bisschen Angst habe, dass die erfrieren. Ja, also es war wirklich eine Freude, dazu zu sehen, wie die Keime weiterwachsen. Ich habe also vorgezogen jetzt Tomaten, 2 verschiedene Kürbisse, Mais habe ich vorgezogen, Zuckermais und Salat und Kohlrabi. Und das macht sich alles ziemlich gut. Ich habe da auch ein paar Bilder noch ergänzt in dieser Märzfolge von meiner Gartenseite www.entspanntimgarten.de. Da könnt ihr ein paar Bilder von diesem Foliengewächshaus sehen und von den Pflänzchen. Was nicht so gut geklappt hat und was auch blöd war, war Bohnen. Bohnen wollen es ja nicht zu nass haben, wie ich nochmal schmerzlich erfahren musste. Da war ich besonders übereifrig oder zu sorgfältig und habe die, als man das schon sah, wie die rauskommen wollten, dachte ich, ja, nicht, dass es jetzt zu trocken ist und habe die dann blöderweise nochmal nachgegossen. Und das hatte zur Folge, dass bis auf eine Pflanze, die erste war, die rausgekommen ist, dann alle verschimmelt sind. Das war wirklich sehr traurig, weil es sich da um eine alte Sorte handelte, die ich von der Bonner Gartenarche bekommen habe, wo mir die Geberin auch sagte, dass sie selber von dieser Sorte jetzt nur noch diese eine Samenprobe hat. Ich hoffe jetzt, dass noch andere Paten diese Bohne erfolgreich nachgezogen haben und ich werde mir alle Mühe geben, diese eine Pflanze jetzt durchzubringen und habe zum Glück auch nicht alle Bohnensamen da gelegt, sondern hatte noch vier übrig, die ich jetzt nachgesät habe und die werde ich jetzt halt nicht zu nass setzen. Wobei mir das bei einer anderen Bohne beim Angießen jetzt schon fast wieder passiert ist. Also da muss man wirklich aufpassen. Wenn die Bohne es zu nass hat, dann verschimmelt die einfach oder man findet dann nur noch die suppigen, sich in Brei aufgelöst habenden Samenkörner vor. Also wirklich ein Trauerspiel. Bohnen wollen es warm haben, feucht, aber nicht zu nass, auf keinen Fall zu kalt. Deswegen ziehe ich die überhaupt vor, weil draußen ist es so, dass sobald es da ein bisschen zu kalt, zu nass oder sonst was ist, stürzen sich wie wild die Bohnenfliegen auf die Saaten. Das ist die Made von der Bohnenfliege, die dann die gerade gekeimten Bohnen auffrisst im Garten an der Stange. Ich hatte zeitweise da Erfolg gehabt, habe das mit so Gemüsefliegenschutznetzen dann bedeckt, aber letztes Jahr sind die mir trotzdem eingegangen. Kann sein, dass die Netze nicht sorgfältig gespannt waren oder dass es einfach zu nass war, auch wieder für die Bohnen. Wer weiß, auf jeden Fall, dieses Jahr wollte ich auf Nummer sicher gehen und ziehe die vor, aber mach auch da die Erfahrung, um Himmels Willen, nicht zu nass die Bohnen. Nun gut, drückt mir die Daumen, dass ich jetzt mit den Nachsaaten mehr Erfolg habe und die alte Sorte mit dem schönen Namen Bonner Fadenlose Bauern erfolgreich weiter vermehren kann. Ich hatte das ja schon mal berichtet, dass ich von der Gartenarche die alte Stangenbohnensorte Ruhm vom Vorgebirge schon habe. Die habe ich auch schon erfolgreich nachgezogen und das werde ich dieses Jahr auch weitermachen. Wenn euch das interessiert, euch ebenfalls einzusetzen für alte Sorten, könnt ihr zurzeit die Samen am besten über den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, den VEN, beziehen. Auch eine gute und unbedingt unterstützenswerte Sache, weil im Zuge der Monopolisierung im Saatguthandel ja, die Artenvielfalt droht zurückzugehen, beziehungsweise viele alte Sorten schon einfach verloren gegangen sind. Also wenn euch das interessiert und ihr einen Garten habt, überlegt euch mal, ob ihr da nicht mitmachen wollt. Das wäre schön. Dazu habe ich noch eine tolle Buchempfehlung, und zwar das Handbuch Samengärtnerei von Andrea Heisdinger. Das ist ein ganz tolles Buch, wo für jede Gemüsesorte ganz ausführlich erklärt wird, wie man die anbaut, pflegt und wie man Samen gewinnt. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, beziehungsweise man muss ein paar Fachkenntnisse schon haben, weil man unter anderem einfach darauf achten muss, dass sich nicht andere Arten dann einkreuzen, wenn man eine bestimmte Art erhalten will. Teilweise wusste ich die Sachen nicht. Ich habe ja nur Stangenbohnen betreut. Da ist es zum Glück so, dass das Selbstbefruchter sind, sodass in der Regel es unwahrscheinlich ist, dass sich da andere Bohnenarten mit verkreuzen. Trotzdem soll man auch hier zur Sicherheit 5 bis 10 Meter Abstand zu der nächsten Bohne einhalten. Oder ein anderer Trick ist hier, dass man die so hintereinander anbaut, dass die eine erst blüht, wenn die andere schon damit durch ist. Ja, Ich finde das Buch ganz toll, weil über jede Art einfach alles, was man wissen muss, drinsteht. Also auch Grundsätzliches, was man beim Anbau berücksichtigen muss, was es für typische Krankheiten gibt und deren Vorbeugung. Also ein ganz tolles, ganz umfassendes Buch, das sich lohnt anzuschaffen. Ich sage es also nochmal, Handbuch Samengärtnerei von Andrea Heistinger. Hat auch eine Auszeichnung bekommen als bestes Gartenbuch. Ja, ich hatte die Samen ja von der Rheinischen Gartenarche bekommen. Da gibt es gerade einen Umbruchprozess und wahrscheinlich werden die Samen dann zukünftig über den VEN zu beziehen sein. Da werde ich aber je nachdem noch drüber berichten. So, jetzt aber dazu, was so anliegt im Garten und was ich so gemacht habe. Ich arbeite mich im Moment so langsam durch die Beete und bin jetzt fast einmal rund im Garten. Ich habe inzwischen, wie gesagt, die Kartoffeln schon gesetzt und angehäufelt, Zwiebeln gesteckt und Knoblauch schon vor längerer Zeit, der ist inzwischen rausgekommen. Erste Saaten sind aufgegangen von roter Beete, Mangold und Radieschen. Ob die Bechermalven und die Wucherblume, wo die Radieschen nur die Markierungssaat waren, auch gekommen sind, wird sich zeigen. Ja, dann habe ich Beete gesäubert. Ich habe auch immer Freude mit Platten, wo die Fugen, wo dann Löwenzahn raussprießt und so. Da habe ich gestern mit angefangen, Fugen zu säubern. Und es steht immer wieder was an. Also wenn man einmal durch ist, kann man ja wieder vorne anfangen am nächsten Beet. Und ich sitze aber auch einfach gerne im Garten und träume so vor mich hin, sitze an der Terrasse und gucke einfach ins Grüne. Da hat sich herausgestellt, dass dieses Gucken ins Grüne wirklich für das Gemüt sehr gut ist, dass man sich entspannt, dass man einfach besser draufkommt, wenn man in eine grüne Landschaft guckt. Ich hatte das in einem Podcast mal erwähnt, dass es da auch wirklich wissenschaftliche Erhebungen zu gibt. Ja, ich kann das immer wieder feststellen, dass das schön ist, mache ich einfach gerne. Und gestern habe ich festgestellt, als ich auf der Terrasse saß und einfach so ins Grüne guckte, ein Vorteil ist, wenn man still sitzt, dass man dann Tiere beobachten kann, beziehungsweise die trauen sich dann ran, weil sie denken, da ist keiner. Und ich habe also festgestellt, dass in dem Forsythienbusch, der bei mir neben der Terrasse steht, ein Gimpelpärchen nistet. Gimpel oder Dompfaffen heißen die. Ich habe das im Internet dann gesucht, weil ich diese Vögel bislang nicht so richtig wahrgenommen habe. Das Männchen ist wirklich sehr bunt. Das hat eine ganz rote Brust und Bauch und trotzdem haben die aber auch blaue Federn und weiß und schwarz. Also wirklich sehr hübsche Vögel. Ja, ich habe dann gedacht, dass diese Fähigkeit, ganz still zu sitzen und zu träumen, eigentlich, ich würde diese Vögel oder Tiere dann höchstens fotografieren. Aber eigentlich wäre ich wahrscheinlich ein guter Jäger gewesen, weil die müssen ja oft stundenlang bewegungslos auf der Pirsch sitzen und einfach gucken, was so kommt. Ja, jetzt eine sehr entspannende und schöne Tätigkeit und ich habe natürlich in keinster Weise die Absicht, irgendwelche Tiere abzuschießen. Ich freue mich einfach, wenn ich die dann beobachten kann. Ich habe bei ähnlichen Gelegenheiten auch schon so den kleinen Wildwechsel bei mir im Garten beobachtet, wobei das einzige Wild, was da wechselt, Mäuse sind. Teilweise sehe ich dann halt auch von diesen Feldmäusen eine hin und her huschen. Wir haben da diese Feldmäuse mit dem rötlichen Fell, die, und das ist weniger nett, die bei mir den Zierknoblauch wohl vernichtet haben. Und es könnte auch sein, dass Mäuse waren aktiv im Garten, haben Tulpen dezimiert, den Zierknoblauch wohl komplett aufgefressen und sie haben auch Johannisbeer-Stachelbeeren zumindest dran genagt. und sind dann aber hoffentlich weitergezogen, weil ganz eingegangen sind die Büsche nicht. Vor allem die schwarzen Johannisbeeren, da wäre es schade drum. Ja, also ich hoffe, dass die Wühlmäuse den Garten verschont haben. Ja, ständige Arbeit jetzt ist die Beete vorbereiten. Kompost habe ich verteilt und ich habe auch einen neuen Kompost aufgesetzt mit ersten gejäteten Sachen, teilweise noch Reste vom Vorjahr, und habe da jetzt festgestellt, dass die Heißverrottung in einem Kompost wirklich dann einsetzt, wenn man dünn gehäckseltes bzw. in dem Fall Rasenschnitt untermischt. Da ist es mir jetzt wirklich gelungen, einen Kompost einfach so in die Heißverrottung zu bekommen, halt durch die Schichtung von gemischten Materialien. Man achtet darauf, dass man trocken, Grünzeug, alles möglichst klein gehäckselt schichtet. Und mir ist das teilweise, das ist ja mühsam, diese ganzen Unkräuter, die man so jätet, dann klein zu hacken oder zu häckseln. Ich habe jetzt beobachtet, dass wenn ich da immer wieder lagenweise den Rasenschnitt untermische, dass das dann reicht, dass die ganze Sache in Heißverrottung übergeht. Und das ist natürlich gut. Das ist etwas, das habe ich immer diesem Mittel Humo Fix zugeschrieben. Aber das scheint gar nicht so das Entscheidende zu sein. Wichtig ist, dass die Sachen klein genug sind, beziehungsweise dieser Rasenschnitt, wenn man den geschickt untermischt, dann kann das auch so gelingen. Wenn euch das interessiert, ich habe teilweise Folgen extra zu Kompost gemacht und das da etwas genauer beschrieben. Wichtig ist, dass man eben verschiedenartige Materialien gut vermengt und auf ein ausgewogenes Mischverhältnis achtet. Also trockenes mit nassem, nährstoffreiches mit nährstoffarmen und so weiter. Ja, was ich auch gemacht habe, wir haben wieder Pferdemist bekommen. Da hat die Kleingartenanlage jetzt einen erfreulichen Deal mit Pferdezüchtern in der Nähe, die froh sind, ihren Mist loszuwerden. Und mit diesem Pferdemist habe ich zwei Hochbeete wieder aufgesetzt. Das eine Hochbeet mit Erde, Komposterde und Pferdemist gemischt. Da werde ich Kürbisse drauf anbauen. Und das andere Hochbeet ist das, wo das letzte Jahr auch schon die Tomaten standen. Das habe ich noch etwas aufgefrischt und etwas frischen Mist da eingearbeitet. Und bin da gespannt, wie das klappt. Bei uns hat der Nachbar seinen Kirschbaum jetzt gefällt, weil er ihm zu hoch wurde. Und dadurch ist bei mir im Garten eine Stelle entstanden, die jetzt viel mehr Sonne hat wie früher. Da habe ich dieses Beet angelegt, wo ich die Kürbisse pflanzen will. Ja, und ein weiterer erfreulicher Nebeneffekt davon ist, dass ich im Garten jetzt wirklich einen Fernblick habe, dadurch, dass dieser Baum nicht mehr steht. Ich kann also wirklich bis nach Köln gucken, was natürlich sehr schön ist. Den Rasen habe ich inzwischen stellenweise schon zweimal gemäht und gedüngt. Geschickterweise ist mir das gelungen, bevor hier der letzte Regen war, was gut 4 Wochen her ist. Und ich habe eine Stelle vertikutiert, aber bei mir ist der Rasen so hubbelig, dass es eigentlich grundlegende Rasenmaßnahmen nötig wären, sodass ich beim Vertikutieren nur so die schlimmsten Stellen vertikutiere und etwas nachsehe. Hauptsächlich werde ich das im Auge behalten, den regelmäßig zu düngen. Das ist etwas, das kräftigt das Gras wirklich und unterdrückt auch dann Unkräuter und Moos, weil das Gras einfach stark genug ist, das zu überwachsen. Ja, wer aber Lust hat, jetzt ist die richtige Zeit, den Rasen zu vertikutieren. Und da je nachdem auch nachzusäen. Wenn man nachsät und es regnet nicht, dann muss man sich allerdings überlegen, ob man die Sachen dann wässert, damit was draus wird. Ja, das hoffe ich sehr, dass es ab und an auch natürlich möglichst nachts auch regnen wird, weil es ist schon ordentlich trocken inzwischen im Garten. Im Moment liegen wir ja in dieser Polarluftströmung, so dass ich mit dem Säen jetzt, ja, also ich warte ab, bis diese Frostgefahr vorüber ist und dann kann man jetzt aussehen, Möhren, Salate, Chicorée, Radieschen, Rettich, Zuckermais, Mangold. Und ich werde Sommerblumen auch säen, also die Sonnenblumen sähe ich immer aus. Und einiges kommt bei mir ja an Sommerblumen von selber wieder. Was ich selber aussät bei mir, sind immer die Jungfer im Grün, das Schlafmützchen, Schmuckkörbchen, Ringelblumen. Ja, das beobachte ich dann. Manchmal versetze ich was, wenn ich zum Beispiel Ringelblumen woanders haben will. Was sich auch ausgesät hat, ist wieder die Kornblume, sehr schön. Margariten, die sind bei mir im Garten, die sehen sich teilweise selber aus, diese Frühjahrsmargariten. Und die sind in letzter Zeit auch schon ordentlich gewachsen. Die haben so einen kleinen Wachstumsschub gemacht. Im Moment ist es so kalt, dass einem der Mai ziemlich weit weg scheint, ist er aber gar nicht. Im Mai kann man ja nach den Eisheiligen dann die vorgezogenen frostempfindlichen Pflanzen auspflanzen, wie bei mir Tomaten, Kürbis, aber auch Zucchini, den Zuckermais, Artischocken, Paprika und so weiter. Und man kann dann auch frostempfindliche Pflanzen pflanzen. Ich wollte sagen säen, also man kann dann auch frostempfindliche Pflanzen direkt in den Boden aussäen. Bohnen zum Beispiel. Wobei ich habe ja schon erwähnt, dass ich die Bohnen dieses Jahr zur Sicherheit auch vorziehe nach diesen Erfahrungen im letzten nassen Frühjahr. Ja, und nach den Eisheiligen kann man auch den Balkon bepflanzen. Trotzdem muss man immer den Wetterbericht im Auge behalten. Das Klima spielt ja ein bisschen verrückt. Also im Moment ist von Mai irgendwie gefühlt noch gar nichts zu spüren. Aber einfach mal abwarten. Es wird auch wieder wärmer werden, hoffe ich jedenfalls. Ja, ich werde auch von dieser Folge wieder ein paar Bilder ins Internet stellen über den Monat April, Gartenbilder aus meinem Garten. Ihr findet die unter www.entspanntimgarten.de. Ich werde das übrigens beibehalten, den Podcast als MP3 zu veröffentlichen. Das ermöglicht einfach mehr Leuten, den problemlos runterzuladen. Was dabei unter den Tisch fällt, sind halt die Bilder, die ich ja hier immer mit hinterlegt hatte, und die Kapitelmarker. Aber die Vorteile scheinen mir hier doch zu überwiegen und deswegen werde ich bei diesem MP3-Format bleiben. Wenn ihr Bilder sehen wollt aus dem Garten, dann geht einfach auf die Seite. Da sind die Gartenbilder dann zusammen und auch noch ein paar Infos über unsere Kleingartenanlage. Wenn euch das interessiert, könnt ihr die Bilder dann dort anschauen. Ja, ich werde heute auch noch bestimmt einen Abstecher in den Garten machen, da weiter Beete und Fugen säubern und je nachdem auch noch Zweige zurückschneiden. Die Sonnenblumen sehe ich je nachdem und decke da so ein Schutzvlies drüber, damit die es ein bisschen wärmer haben, und hacke ein bisschen Unkraut und gucke einfach, was so anlegt. Schau mal, ob ich die Vögelchen in dem Forsythienbusch noch sehe. Ja, und ich wünsche auch euch viel Spaß im Garten und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ulrike.